Hallo und herzlich willkommen zu Alles kommt Tee oder was? Dem Podcast für alle, die guten Käse lieben und Lust haben, mehr über seine Herkunft, seine Menschen und seine Geschichten zu erfahren. In den vergangenen Folgen haben Sophie und Max gemeinsam erkundet, wie Comté entsteht. Von den Montbéliard-Kühen über die saftigen Wiesen des Jura-Gebirges bis hinein in die tiefen, geheimnisvollen Reifekeller. In der letzten Folge hatte Max angekündigt, sich selbst auf den Weg in die Heimat des Comté zu machen. Heute ist er zurück. So viel können wir schon verraten. Er bringt weit mehr mit als nur schöne Erinnerungen.
Hallo Max, schön, dass du wieder da bist. Ich muss gestehen, seit unserer letzten Aufnahme war ich mindestens genauso gespannt auf deine Reise wie du selbst. Du wolltest ja endlich mit eigenen Augen sehen, worüber wir hier seit Monaten sprechen. Also, wie war's?
Weißt du, ich habe auf der Rückfahrt sehr lange darüber nachgedacht, wie ich dir diese Reise überhaupt beschreiben soll. Und ehrlich gesagt bin ich bis heute zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Nicht, weil ich nichts zu erzählen hätte, ganz im Gegenteil. Sondern, weil ich das Gefühl habe, dass man diese Region eigentlich erleben muss, um sie wirklich zu verstehen.
Das finde ich ehrlich gesagt nicht verwunderlich. Und ich verrate dir auch gleich, warum. Allerdings nehme ich an, dass unsere Zuhörer erwartet haben, dass du hier hereinkommst und sofort loslegst. So nach dem Motto, Sophie, du glaubst nicht, was ich alles gesehen habe.
Genau das hatte ich mir auch vorgenommen. Ich dachte, ich erzähle dir einfach der Reihe nach, was wir alles gemacht haben. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, welche Orte wir besucht haben oder wie viele Käser, Bauern oder Affineure wir getroffen haben. Es geht um etwas ganz anderes.
Ich verstehe dich total und mir ging es damals bei meiner ersten Reise ins Land des Comté genau gleich. Aber bitte erkläre es ein bisschen genauer, unseren Hörern zuliebe.
Klar, sehr gerne. Ich bin noch immer so in dieser Welt, dass ich das fast vergessen hätte. Lass es mich so zusammenfassen. Ich glaube, ich hatte den Comté bis zu dieser Reise überhaupt nicht wirklich verstanden.
Oh, das erstaunt mich jetzt aber doch. Nach 4 Podcast-Folgen, wo wir ausführlich über die Kühe gesprochen haben, über die Milch, über die Jahreszeiten, über das Terroir, über die Reifung. Und nach jeder Folge sagtest du, du hättest wieder ein Stück mehr vom Comté verstanden.
Ja, das stimmt auch. Ich habe vieles in unseren Gesprächen verstanden. Zumindest dachte ich das. Ich wusste schon, warum die Montbéliard-Kühe so wichtig sind, warum Rohmilch verwendet wird, warum die Reifung Monate oder sogar Jahre dauert und warum Comté eben nur aus dem Jura kommen kann. All diese Informationen hatte ich im Kopf rational verstanden. Und dann stehe ich plötzlich selbst dort und merke, zwischen Wissen und Erleben liegt eine ganze Welt.
Das gefällt mir. Zwischen Wissen und Erleben liegt eine ganze Welt. Gab es denn einen ganz bestimmten Moment, in dem dir das bewusst geworden ist? Oder war das eher etwas, das sich nach und nach entwickelt hat?
Ich glaube, es begann schon während der Anreise. Wir waren noch gar nicht richtig angekommen. Wir fuhren einfach durch diese sanfte Landschaft und plötzlich wurde es immer ruhiger. Die Straßen wurden schmaler, die Dörfer kleiner. Überall Wiesen, Wälder, weidende Kühe. Ich weiß noch, wie ich irgendwann aus dem Fenster geschaut und dachte, irgendwie passt hier alles zusammen. Nichts wirkte aufgesetzt, nichts künstlich. Diese Landschaft hatte etwas unglaublich Ehrliches.
Das höre ich ganz oft von Menschen, die zum ersten Mal dort sind. Und mir ging es damals auch so. Man erwartet hohe Berge wie in den Alpen oder spektakuläre Aussichtspunkte. Dabei liegt der eigentliche Zauber oft in den kleinen Dingen, in diesen weiten Wiesen, in den Trockensteinmauern, in den alten Bauernhöfen, in der Ruhe. Das Jura-Massiv drängt sich niemandem auf. Es muss gar nicht laut sein.
Und weißt du, was ich völlig faszinierend fand? Ich war mit einer Gruppe unterwegs, in der einige echte Käseprofis dabei waren. Menschen, die sich seit Jahren mit Käse und natürlich auch mit Comté beschäftigen. Zuerst dachte ich, naja, die schauen jetzt wahrscheinlich auf irgendwelche Details, die ich gar nicht erkenne. Aber weißt du, worüber plötzlich alle gesprochen haben? Über die Landschaft. Nicht über Käse, nicht über Reifekeller, nicht über Fettgehalte oder Laktose, sondern darüber, wie unglaublich schön diese Region ist und wie ehrlich. Da wurde mir klar. Offenbar beginnt der Comté tatsächlich nicht in der Käserei. Er beginnt da draußen.
Ja, das ist so und das ist eigentlich wunderbar. Viele Menschen glauben ja, ein Käse entstehe dort, wo Milch verarbeitet wird. Aber beim Comté beginnt alles viel früher. Schon mit dem Boden, mit dem Gras, mit den Kräutern, mit dem Klima, mit den Menschen, die diese Landschaft seit Generationen pflegen. Deshalb sprechen wir immer wieder vom Terroir. Nicht, weil es ein schönes französisches Wort ist, sondern weil es genau diesen Zusammenhang beschreibt.
Ja, genau. Und deshalb bekam dieses Wort auf dieser Reise eine ganz andere Bedeutung für mich. Als wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, klang das alles logisch. Jetzt bekam es ein Gesicht. Oder besser gesagt, ganz viele Gesichter. Denn überall trafen wir Menschen, die genau diese Landschaft mitgestalten. Bauern, Käser, Affineure, Winzer. Selbst die Gemüseverkäufer auf dem Markt oder der Imker, mit dem ich mich lange unterhalten habe. Niemand schien das Gefühl zu haben, etwas Außergewöhnliches zu tun. Sie machen einfach ihre Arbeit. Mit einer Ruhe und einer Selbstverständlichkeit, die mich tief beeindruckt hat.
Ich glaube, genau das macht diese Region aus. Dort wird selten viel Aufhebens um das gemacht, was man tut. Man macht es einfach. Und zwar so gut wie möglich. Vielleicht ist gerade das eines der schönsten Geheimnisse des Comté und seiner Heimat. Ich habe bei meiner ersten Reise damals in Arbois den Chocolatier Edouard Hirsinger besucht und interviewt. Dieser Mann macht mit die besten Schokoladendinge auf der Welt und hatte damals kaum eine Webseite oder sowas wie Follower in den sozialen Medien. Total bescheiden, aber total genial.
Wow, das habe ich leider verpasst. Schade. Nächstes Mal. Weißt du, ich glaube, ich habe auf dieser Reise zum ersten Mal verstanden, dass Comté eigentlich gar nicht der Mittelpunkt ist.
Wie meinst du das genau?
Naja, einerseits dreht sich dort natürlich vieles um den Comté. Aber für die Menschen dort dreht sich nicht alles um den Käse. Der Käse ist vielmehr das Ergebnis ihres Lebens. So habe ich es zumindest erlebt. Er entsteht ganz selbstverständlich aus ihrem Alltag. Aus den Wiesen, aus den Kühen, aus der Arbeit ihrer Hände, aus dem Wetter, aus den Jahreszeiten. Ich hatte plötzlich nicht mehr das Gefühl, Betriebe einer Käseproduktion zu besichtigen. Ich hatte das Gefühl, für ein paar Tage Teil einer Region sein zu dürfen. Und genau in diesem Moment begann für mich die Reise eigentlich erst richtig. Etwas romantisch ausgedrückt, ich habe den Comté mit dem Herzen erlebt.
Oh, da ist er wieder, der Poet in dir. Ich mag das sehr, wie du das ausgedrückt hast. Aber jetzt noch mal kurz zurück. Vorhin hast du etwas gesagt, auf das ich noch mal eingehen möchte. Du meintest, der Comté habe für dich plötzlich ein Gesicht bekommen. Oder sogar viele Gesichter. Gab es denn einen Moment, an dem dir klar wurde, jetzt bin ich wirklich angekommen?
Ja, und er kam sogar viel früher, als ich gedacht hätte. Ich hatte erwartet, dass mich die Käserei umhaut oder der erste Blick in einem Reifekeller. Aber das war's gar nicht. Es waren tatsächlich die Wiesen.
Die Wiesen? Die sind beeindruckend, ja. Aber so ganz kriege ich deinen Punkt noch nicht.
Naja, du hast ja selbst in unseren Gesprächen immer wieder davon angefangen. Aber da dachte ich ehrlich gesagt immer, na gut, Wiesen eben. Aber jetzt, wo ich dort war, dort sind, Wiesen eben nicht einfach Wiesen oder Weiden. Sie sehen anders aus, sie riechen anders und sie wirken irgendwie lebendig. Man hat fast das Gefühl, jede einzelne Pflanze hätte dort ihren Platz.
Stimmt ja auch irgendwie. Viele dieser Flächen sind seit Generationen Naturwiesen. Dort wächst eben nicht einfach nur Gras. Dort wachsen unzählige Kräuter, Blumen und Pflanzen, die den Kühen eine unglaublich abwechslungsreiche Nahrung bieten. Darüber hatten wir ja ausführlich gesprochen. Und auch darüber, wie sich das später auf die Milch und damit auch auf den Geschmack des Comté auswirkt. Aber klar, das in echt zu sehen, zu riechen, zu spüren, mich hat das damals auch umgehauen.
Und wie bunt die weiten Flächen der Weiden alle waren. Nicht mehr so knallgelb wie offenbar im Mai, davon haben unsere Gastgeber mehrfach gesprochen, aber voller bunter Sommerblumen. Einfach fantastisch. Und das Beste war dann später bei der Verkostung. Da durfte ich tatsächlich einen ziemlich gelben Mai-Comté aus dem Vorjahr kosten. Und auf einmal ergab diese Geschichte für mich einen Sinn.
Ach, das freut mich wirklich. Denn genau darum geht es ja. Man muss gar nicht selbst im Mai dort gewesen sein, um zu verstehen, welchen Einfluss diese kurze Zeit im Jahr haben kann. Die Natur verändert sich ja ständig. Und der Comté erzählt diese Veränderungen weiter. Jeden Tag, jeden Monat, das ganze Jahr hindurch.
Und am besten hat mir gefallen, dass dort niemand versucht hat, daraus eine große Show zu machen. Niemand sagte, jetzt probieren Sie den weltbesten Käse oder das müssen Sie unbedingt großartig finden. Die Menschen erzählten einfach, mit einer unglaublichen Ruhe. Und plötzlich merkt man selbst, Moment mal, das ist ja wirklich etwas Besonderes.
Das ist typisch für die Menschen in dieser Region. Sie sind stolz auf ihre Arbeit, aber eben auf eine sehr stille, bescheidene Art. Nicht laut und gar nicht aufdringlich, sondern eher so, als würden sie sagen, komm einfach mit und schau, dann wirst du schon verstehen.
Absolut. Besonders stark hatte ich dieses Gefühl, als wir einen Milchbauern besuchten und zuschauten, wie er seine Montbéliard-Kühe ganz ruhig von der Weide rief. Da war keine Hektik, kein Treiben, kein Geschrei, keine Nervosität. Die Tiere liefen völlig entspannt hintereinander in den Stall. Sie schienen sich regelrecht auf das Melken zu freuen.
Oh ja, der ruhige, fast liebevolle Umgang der Bauern mit ihren Tieren hat mich damals auch total begeistert. Ich habe dann gelernt, dass die Bauern ihre Tiere meist seit deren Geburt kennen und jeden einzelnen Namen wissen. Sie kennen die Eigenarten und Charakterzüge der Kühe und sprechen täglich in ruhigem Ton mit ihnen. Das schafft Vertrauen.
Das habe ich eben auch gespürt. Ich dachte, das sieht irgendwie gar nicht nach Arbeit aus. Aber natürlich ist das Arbeit. Nur wirkte sie auf mich kein bisschen hektisch. Fast alles geschah mit einer großen Selbstverständlichkeit. Und als wir dann die warme Milch sozusagen direkt aus dem Euter kosten durften, körperwarm, da war es um mich geschehen. Als Stadtkind war ich natürlich zuerst skeptisch, als in die Runde gefragt wurde, wer probieren möchte. Ich habe zunächst nur geschaut, was die anderen tun. Aber dann habe ich auch einen Schluck genommen. Und Mann, ich war ehrlich überrascht, wie weich, fast süßlich lecker, einfach nach Natur diese warme Milch schmeckte. So etwas hatte ich vorher noch nie getrunken.
Oh, das hast du mir jetzt voraus. Aber ich bin beim nächsten Mal dran. Letztes Mal hat mir die Zeit dafür nicht mehr gereicht. Tatsächlich höre ich das immer wieder. Die Menschen entdecken dort zum ersten Mal, wie unterschiedlich und vor allem wie echt Milch eigentlich schmecken kann. Wir kennen sie ja meist nur pasteurisiert aus dem Supermarkt und dann womöglich noch fettarm.
Oh, frische Rohmilch ist dazu 100% ein ganz anderes Erlebnis. Ich zumindest habe in diesem Moment gespürt, wie recht du in unserer ersten Folge hattest, als du sinngemäß sagtest, alles beginnt mit der Milch. Nichts könnte zutreffender sein.
Das ist wohl eines jener Dinge, die man sich zwar erklären lassen kann, die man aber erst wirklich versteht, wenn man sie tatsächlich erlebt hat.
Ganz genau. Und dasselbe trifft auch auf das Maison de Comté in Poligny zu. Ehrlich gesagt hatte ich eine Art langweiliges Museum mit ein paar Fotos und Gerätschaften aus grauer Vorzeit zum Thema Comté und Jura-Region erwartet. Aber dieser tolle Komplex, vollständig aus Holz in beeindruckender und übrigens ausgezeichneter Architektur, hat mich ebenfalls geflasht. Schon nach den ersten Minuten hatte ich das Gefühl, mit allen Sinnen mitten in der Welt des Comté zu stehen. Dort schaut man eben nicht nur, man riecht, man hört, man fühlt, man probiert, man schmeckt, man versteht. Für mich war dieser Museumsbesuch eine echte Überraschung und ein tolles Erlebnis.
Ja, das ist ja auch die Idee des Maison du Comté. Es soll gar kein Museum sein und schon gar nicht eines, in dem man still und andächtig von Vitrine zu Vitrine läuft. Es soll vielmehr neugierig machen und alle Sinne ansprechen.
Oh, das tut es, absolut. Besonders hat mich diese Station begeistert, an der man verschiedene Heusorten riechen konnte. Ganz ehrlich, das hätte ich dir vorher nicht geglaubt, dass getrocknetes Gras so total unterschiedlich duften kann. Und das war das nächste Stück gefühltes Verständnis. Dass das Einfluss auf den Geschmack des Käses haben wird, war mir plötzlich glasklar. In dem Moment bin ich wohl wirklich angekommen, nicht nur im Jura, sondern in dieser ganzen Welt des Comté. Ich glaube, ab diesem Moment habe ich begonnen, nicht mehr nur zuzuschauen, sondern wirklich wahrzunehmen.
Und trotzdem, das ist keine Kritik, versteh das bitte nicht falsch, sprichst du erstaunlich wenig über den Käse, über den Comté selbst. Vielmehr über die Menschen und über ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Haltung.
Ja, richtig. Und so war auch mein Gefühl dort. Ehrlich gesagt hat mich das selbst überrascht. Natürlich habe ich dort fantastische Comtés probiert. Alles querbeet. Junge, alte, milde, kräftige. Aber wenn du mich heute fragst, was ist dir von dieser Reise am stärksten in Erinnerung geblieben, dann erzähle ich ganz sicher zuerst von den Menschen.
Kannst du das erklären? Wahrscheinlich finden unsere Hörer das genauso spannend wie ich.
Ich versuche es mal.
Ich glaube, das liegt daran, dass ausgerechnet in der Heimat des Comté niemand versucht hat, mich vom Comté zu überzeugen. Niemand sagte, das macht den Comté so besonders. Oder das ist wirklich einzigartig am Comté. Oder gar, das hier ist der beste Käse der Welt. Die Menschen erzählten einfach von ihrem Alltag, von ihren Kühen, von ihrer Arbeit, von ihrem Dorf, von ihrer Familie. Und genau dadurch wurde die gesamte Comté-Kooperative und natürlich der Käse selbst plötzlich viel glaubwürdiger.
Oh, das gefällt mir. Im Grunde ist genau das die Philosophie des Comté. Exakt so habe ich diese Kooperative und ihr Produkt über all die Jahre, die ich den Comté jetzt schon kenne, auch wahrgenommen. Er muss sich gar nicht in den Vordergrund drängen. Er entsteht ganz selbstverständlich aus dem Leben der Menschen dort. Er ist Ausdruck der Region, ihrer Geschichte, Traditionen, Lebensgewohnheiten. Und er spiegelt sehr stark die Kompetenzen und das Gespür jener Menschen wider, die ihn machen.
Genau, das habe ich auch so erlebt. Nun ist mir klar, warum wir im Podcast bisher so viel über Bauern, Käser und Affineure gesprochen haben. Früher dachte ich, naja, das sind eben verschiedene Berufe. Jetzt sehe ich das völlig anders. Mir kamen die Comté-Menschen, darf ich sie hier mal liebevoll so nennen, vor wie eine große Mannschaft. Jeder macht etwas anderes, hat eine andere Funktion, aber keiner könnte ohne den anderen arbeiten.
Max, das hast du sehr treffend beschrieben, finde ich. Und genau deshalb spricht man beim Comté oft von der Gemeinschaft. Der Bauer sorgt für die gute Milch, die Fruitière macht daraus den jungen Käse, der Affineur begleitet das Käserad manchmal viele Monate oder sogar Jahre. Jeder übernimmt Verantwortung. Und jeder vertraut darauf, dass der andere seine Aufgabe genauso gewissenhaft erfüllt.
Absolut. Und dieses Vertrauen konnte man überall spüren. Niemand hatte das Bedürfnis, sich selbst besonders wichtig zu machen. Ich erinnere mich noch gut an den rotbäckigen Käsemeister in der Fruitière. Während wir staunend zuschauten, wie aus der frischen Milch Schritt für Schritt Käse wurde, arbeitete er mit einer Ruhe, die mich tief beeindruckt hat. Jede Bewegung wirkte selbstverständlich, fast beiläufig. Er war hochkonzentriert und doch uns sehr zugewandt. Man konnte seine Expertise und seine Erfahrung deutlich in jedem einzelnen Handgriff spüren.
Konntest du beobachten, wie der Käsebruch geschnitten wurde?
Ja, das war für mich Stadtkind sehr faszinierend. Zu sehen, wie die warme Milch in den großen Kupferkessel kam, in dessen Mitte sich etwas drehte. Man konnte zusehen, wie sich die Milch veränderte, ganz langsam, gerann und wie die Harfe, das Ding sieht tatsächlich wie eine Harfe aus, die Masse in kleine Körnchen zerteilte. Das nennt man dann wohl den Käsebruch. Hier entscheidet jede Minute, jede Bewegung die exakte Temperatur. Und trotzdem hatte ich nie den Eindruck von Stress, lediglich von großer Konzentration.
Das ist wahrscheinlich einer der größten Unterschiede zwischen echter Handwerkskunst und industrieller Produktion. Wer sein Handwerk wirklich beherrscht, muss sich nicht beeilen. Der weiß genau, wann der richtige Moment gekommen ist.
Ja, genau. So sehe ich das auch. Spannend war dann auch noch, als die Formen mit dem vor Nässe triefenden Käsebruch gefüllt wurden. Dabei wurde jedem Rad, also in jede Form, eine Art Schild mit einer Nummer und dem Datum hinzugefügt. So erhält jeder einzelne Leib seine eigene, unverwechselbare Identität. Das ist mehr als eine Nummer, das ist ein Herkunftsnachweis. Und weißt du, an dieser Stelle habe ich verstanden, dass mit diesem Etikett die Geschichte dieses Käserades beginnt. Der Käse vor mir hat in diesem Augenblick seinen Lebensweg begonnen.
Was für ein schönes Bild. Viele Menschen glauben, der Käse sei gleich in der Käserei fertig. Dabei beginnt er eigentlich erst seine Entwicklung.
Und am meisten hat mich dabei beeindruckt, dass niemand dort den Eindruck vermittelte, wir produzieren hier möglichst viel, sondern eher, wir machen hier unsere Arbeit so gut wie möglich. Das war für mich ein großer Unterschied.
Stimmt, Qualität entsteht ja selten unter Zeitdruck. Aber das vergisst man in dieser schnelllebigen Zeit manchmal. Aber beim Comté schmeckt man die Zeit ja wirklich, wie wir schon früher festgestellt haben.
Ha, das trifft zu 100%. Warte, bis ich dir von der Verkostung erzähle. Ich hatte ja zu Hause schon so einiges probiert und dachte mir so, na gut, dann probieren wir eben noch ein paar verschiedene Comtés. Aber dann wurde das sowas wie ein kleines Abenteuer.
Echt jetzt? Was ist passiert?
Ich bin dem Aromenrad begegnet.
Oh, ich verstehe. Das ist wirklich eine andere Welt. Erzähl.
Ich weiß noch, wie wir alle davor standen und die vielen Begriffe und das auch noch auf Französisch sahen. In der Übersetzung tauchten plötzlich Begriffe auf wie Haselnuss, Butter, geröstetes Brot, Früchte, Karamell. Okay, dachte ich mir, sowas hatte ich zu Hause auch schon ansatzweise geschmeckt. Aber dann kamen Begriffe, die mich, vorsichtig ausgedrückt, erstaunten. Tabak. Da dachte ich zuerst, das muss ein Scherz oder Übersetzungsfehler sein. Kurz danach kam dann auch noch die angebrannte Zwiebel ins Spiel. Das gab dann tatsächlich ein ziemliches Gelächter in unserer Gruppe.
Das verstehe ich gut. Bei meiner ersten geführten Conté-Verkostung dachte ich auch zuerst, ich habe nicht verhört. Man denkt bei Käse vielleicht an 3 oder 4 Geschmacksrichtungen, vor allem von essbarem wie Vanille, Honig oder Nuss. Tabak, trockene Erde oder feuchtes Heu gehörten zumindest bei mir nicht zu dem Erwarteten. Aber dann habe ich erfahren, wie du jetzt sicher auch, dass es beim Conté weit über 80 beschriebene Aromennuancen gibt. Einige davon sind tatsächlich ungewöhnlich. Aber das ist bei gutem Käse wohl so ähnlich wie bei guten Weinen.
Ja, das habe ich auch erfahren. Und das Spannende war, dass wir dann, je öfter wir ein Würfelchen gekostet haben, desto mehr Noten haben wir entdeckt. Noch dazu jeder andere. Das war echt lustig. Und auf einmal wurde mir klar, hier gibt es gar keine richtige oder falsche Antwort. Es geht eher darum, die Geschmacksnerven zu aktivieren und wirklich aufmerksam zu werden.
Und das ist wahrscheinlich das größte Geschenk, das man von einer solchen Reise mit nach Hause nehmen kann. Nicht nur mehr Wissen, sondern mehr Aufmerksamkeit.
Und dennoch gab es noch einen Ort, der mich, nachdem ich mich wochenlang darauf gefreut hatte, echt umgehauen hat. Und das, obwohl ich nach unserem Podcast schon ziemlich hohe Erwartungen hatte.
Du meinst den Reifekeller im Fort, stimmt's?
Ja, Sophie, genau den meine ich.
Das kann ich total nachvollziehen. Und das geht absolut jedem so.
Das könnte sein. Ich glaube, jeder, der das Wort Reifekeller hört, stellt sich zuerst lange Regale voller Käse vor. Das war bei mir zumindest so. Ich war schon auf einiges gefasst, aber als sich die schweren Türen vor uns öffneten und wir langsam hinuntergingen in diese tiefen, jahrhundertealten Gewölbe, da war ich vor allem von dieser unglaublichen Stille da unten gefangen. Es war keine bedrückende Stille, eher eine friedliche. Fast so, als würde dieser Ort sagen, hier hat alles seine Zeit. Die Luft war ziemlich kühl, eine Wohltat nach der Wärme draußen. Auch ein bisschen feucht fand ich es dort unten. Und dann standen sie plötzlich vor uns. Nicht 10, nicht 100, sondern Tausende von Comté-Laiben, meterhoch gestapelt, Reihe um Reihe. Ich glaube, in diesem Moment habe ich einfach nur gestaunt wie ein Kind am Weihnachtsbaum.
Hast du dabei an unsere Folge über die Reifung gedacht?
Sofort. Plötzlich sah ich nicht mehr einfach Käseleibe über und über. Ich sah all die Geschichten, über die wir hier gesprochen hatten. Ich wusste plötzlich, jeder dieser Laibe ist eine eigene Persönlichkeit mit einer ganz bestimmten Herkunft, aus einer bestimmten Fruitière, von einer ganz bestimmten Milch. Er wurde von einem Käsemeister mit viel Know-how und Gefühl hergestellt und wird jetzt von einem Affineur lange und mit viel Aufwand gepflegt. Und irgendwann wird ihn jemand genießen. Vor dieser Reise hätte ich einfach Regale voller Käse gesehen, was für sich genommen schon mächtig beeindruckend ist. Jetzt aber sah ich plötzlich Lebensgeschichten.
Das ist eigentlich das Schönste, was man über einen Reifekeller sagen kann. Ich glaube, dass es genau darum geht, um die Individualität, die jeweilige Entwicklung und um Zeit.
Und um die Menschen dort. Weißt du, auch der Affineur dort sprach mit einer unglaublichen Ruhe. Keiner der Reifekellermeister wirkte in irgendeiner Weise gestresst. Niemand machte große Worte. Sie zeigten uns einfach, wie die Laibe gepflegt werden, wie sie gewendet werden, wie die Proben genommen werden. Und ihre, Gelassenheit schien die ganze Gruppe zu erfassen.
Oh ja, ich erinnere mich daran, wie ich diesen Keller damals besucht habe. Da sagte jemand einen Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Man kann einen Comté nicht drängen. Er wird dadurch nicht schneller gut.
So ähnlich habe ich das auch gefühlt. Und da musste ich plötzlich über uns beide schmunzeln.
Über uns? Wieso das denn?
Weil wir hier seit Monaten versuchen, den Conté zu erklären. Und als ich dort unten stand, hatte ich das Gefühl, man muss ihn eigentlich gar nicht erklären. Man muss ihn erleben.
Das nehme ich jetzt einfach mal nicht persönlich.
Nein, nein, bloß nicht. Im Gegenteil, ohne unsere Gespräche hätte ich vieles wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Aber jetzt verstehe ich, warum du immer gesagt hast, der Comté ist mehr als ein Käse. Damals fand ich das einen schönen Satz. Heute weiß ich, was du gemeint hast.
Und wie ging's dann weiter? War das das Ende eurer Reise?
Nein. Zum Abschluss gab es noch ein gemeinsames Essen. Natürlich mit Comté. Dazu ein Glas Macva. Wir saßen zusammen, haben gelacht, über die Erlebnisse gesprochen, über unsere Lieblingsmomente. Und irgendwann wurde es ganz still. Jeder hing ein bisschen seinen Gedanken nach. Und da habe ich an unsere erste Podcast-Folge denken müssen. Damals hast du gesagt, alles beginnt mit den Kühen. Damals habe ich das als Information aufgenommen. Heute sehe ich diese rot-braun gescheckten Kühe vor mir. Ich erinnere mich an ihre Ruhe, an den Bauern, an die Wiesen, an die warme Milch. Und auch an den Käsemeister, den Affineur, an all die Gerüche, an das Aromenrad, an die Menschen. Und plötzlich steckt all das für mich in einem einzigen Stück Comté.
Dann hat die Reise genau das bewirkt, was ich mir für dich gewünscht habe.
Sie hat auf jeden Fall meinen Blick verändert. Vorher dachte ich bei Comté an Käse, jetzt denke ich zuerst an die Menschen, die ihn machen. Und irgendwie schmeckt er dadurch tatsächlich anders. Nicht, weil sich der Käse verändert hätte, sondern weil ich mich verändert habe.
Das ist wahrscheinlich das schönste Kompliment, das man dieser Region machen kann.
Weißt du, ich dachte neulich auf der Rückfahrt, viele Menschen reisen ins französische Jura, weil sie den Comté lieben. Bei mir war es umgekehrt. Ich bin hingefahren, um den Comté besser kennenzulernen. Jetzt bin ich zurückgekommen und jetzt liebe ich auch das Land, die Heimat des Comté.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für heute. Und euch, ihr lieben Zuhörer da draußen, möchten wir noch etwas mitgeben. Falls ihr irgendwann die Möglichkeit habt, diese Region zu besuchen, dann lasst euch Zeit. Besucht eine Fruitière, schlendert über einen Wochenmarkt, sprecht mit den Menschen, probiert verschiedene Comté-Reife gerade und genießt einfach diese besondere Gelassenheit und diese wunderschöne Natur, aus der dieser wunderbare Käse entsteht.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort gibt es für heute nicht.
Das war Alles Comté oder was? Der Podcast für Käseliebhaber und alle, die gerne hinter die Kulissen außergewöhnlicher Lebensmittel schauen. Heute war Max für uns in der Heimat des Comté unterwegs. Vielleicht hat seine Reise auch bei dir die Lust geweckt, diese besondere Region und den Comté einmal live zu erleben und seine Heimat selbst zu entdecken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform und begleite uns auch beim nächsten Mal wieder in die faszinierende Welt des Comté. Bis bald und natürlich, bon appétit!